Direkt aus Europa, Nummer 390, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Die Schatten von Nosferatu, Wismar in Mecklenburg-Vorpommern.
Hafenstadt an der Ostsee, zwischen Rostock und Lübeck. Seit 1229 urkundlich erwähnt. Gründungsmitglied der Hanse. 44.000 Einwohner. Ricarda Huch, Schriftstellerin, betrachtet 1926 Wismar vom Wasser aus.
Es wird Abend und das Boot nähert sich der Küste. Die allzu hohen Türme, die aneinandergedrängten Dächer haben nichts Körperliches. Und der kühle Hauch, der von der Erscheinung ausgeht, kündet Geisternähe an. Aus dem Meere kommt diese Fabelstadt, eingehüllt in die Feuchte der unerforschten Tiefe, die das Glutrot ihrer Steine dämpft. Kein Lärm dringt aus den Gassen oder vom Hafen her. Diese Häuser scheinen von Tränen überströmt zu sein. Ein altes Tor mit hochgerecktem Stufengiebel winkt zum Eintritt.
Wismar hat etwas, etwas Geheimnisvolles, stimmt. Die Proportionen stimmen nicht. Wismar klotzt seine Kirchtürme in den Himmel, zu hoch für den Rest der Kulisse. Der Turm der Marienkirche, 80 Meter. Der Rest duckt sich weg. Der steingewordene Geist des Mittelalters. Die Altstadt strotzt vor Backsteingotik und Schönheit, seit der Wende vollständig saniert. UNESCO-Kulturerbe. Heute. In den 20ern des letzten Jahrhunderts geschundene graue Stadt am Meer. Die alten Schwarz-Weiß-Fotos zeigen wenige Menschen, viel feuchtes Fachwerk, niedrige Traufen und enge Gassen. Oder ein wuchtiges Stadttor mit gotischem Spitzbogen. Nosferatu ist angekommen.
Ist mir als Name bekannt, aber sonst nicht.
Irgendwas mit Dracula, aber...
Nee, woher soll ich das wissen?
Wann soll das gewesen sein?
Da ich mich nicht für Vampirfilme interessiere, sowieso nicht, nee.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Nein, das wussten wir nicht.
Er spielt die Hauptrolle.
Nosferatu ist eine Filmgestalt, ein Vampir. Hauptfigur im ersten Blutsaugerfilm der Welt, Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens. Der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau stellte seine Kurbelkamera genau hier auf, hier in dieser Stadt in Wismar. 1921, als Filme noch ohne Ton daherkamen. Aus gutem Grund. Hier war alles so schön morbid, so zeitvergessen, unheimlich, romantisch, unheimlich romantisch. Wismar wurde zu Wisborg, zu einer fiktiven Stadt des Biedermeier.
Schrifttafel zu Beginn. Drei Grabkreuze. Aufzeichnungen über das große Sterben in Wisborg anno 1843.
Häusermakler Knock erhält einen Brief. Graf Orlok aus den Karpaten will ein Haus in Wisborg kaufen. Geselle Hutter soll zum Grafen und ihm ein Angebot machen. Hutter verabschiedet sich von seiner Frau, die kein gutes Gefühl hat. Hutter kommt gut gelaunt im Schloss des Grafen an, trotz einiger Warnungen. Als Hutter den Grafen am Tage schlafend in einem Sarg findet, bekommt er Angst und flieht nach Hause. Da schlafwandelt gerade seine Frau. Der Graf segelt mit ein paar Särgen und Ratten im Gepäck nach Wisborg und bezieht das Haus gegenüber den Hutters. In Wisborg bricht die Pest aus. Aus einem okkulten Buch erfährt Frau Hutter, dass sie sich opfern muss, damit die Seuche vergeht. Sie lässt den Grafen an ihren Hals. Der säuft ihr Blut bis zum Morgen und verdampft bei Sonnenaufgang. Die Frau stirbt, die Pest ist besiegt, Abspann.
Länge 1:30.
Gedreht, als das Kino seine Bestimmung noch zwischen Operette, bildender Kunst und Laterna Magica suchte. Volksbelustigung war angesagt, Slapstick. Die junge Filmindustrie schuf sich gerade erst einen Markt. Der aber wuchs schnell. Der Tiger von Eschnapur, das indische Grabmal, Matrose wider Willen. Filmpremiere 1921. Und Murnau dreht Nosferatu. Düster, unheimlich, mystisch. 1921, da war der letzte Krieg gerade verloren. 17 Millionen Tote. Die Habsburger Monarchie zusammengebrochen, das Russische Reich, das Osmanische Reich.
Fritz Langs Film Der müde Tod hat Premiere. Adolf Hitler zum Vorsitzenden der NSDAP gewählt.
Armut, Arbeitslosigkeit, Unruhen.
Die spanische Grippe fordert weltweit 25 Millionen Tote.
Manche sprechen von einer neuen Pest.
Ein Dollar gleich 209 Mark. Hyperinflation im Anmarsch.
Ein Zeitalter in Trümmern, ein neues nicht in Sicht. Das Herz der Stadt Wismar schlägt in seiner Mitte. Der alte Markt. Ein Gesamtkunstwerk. 100 mal 100 Meter, Hektar großer Handelsplatz. Schweres Pflaster. Die Hanse hatte die Stadt reich gemacht und brauchte Platz für ihre Geschäfte. Die alten Giebelhäuser strahlen, wie neu. Dreistöckig, nicht hoch, alles sucht Bodenhaftung. Ein wenig Jugendstil neben uriger Backsteingotik. Die Farben der Fassaden sorgsam aufeinander abgestimmt. Ein überdachter Brunnen. Das blütenweiße Rathaus, klassizistisches Kleinod, elegant. Gedenktafel, Störtebecker, der alte Seeräuber, war 1380 hier. Ein Film über die Kunst, mittelalterliche Stadtkerne vorbildlich zu sanieren, müsste genau hier beginnen, eine Sinfonie des Aufschwungs. Die Kamera schwenkt von den Giebeln herunter auf den Platz, früher Nachmittag, es ist Markttag. Fahrende Händler haben ihre Wagen aufgestellt, Reihe und Glied. Ladenklappen hoch, Vordach, die Theke ist geöffnet. Der Fleischer hat einen Ford, der Bäcker einen Mercedes-Transporter. Der Haushaltwarenbus ist von VW. Es gibt Bratwurst aus Thüringen, der Verkäufer kommt aus Pakistan. Der Fisch ist geräuchert und kommt aus dem Pazifik. Eine Frau hat eine Leine gespannt und verkauft Damenunterwäsche. Büstenhalter in beachtlichen Größen flattern im Seewind. Wenige Kunden. Wismar ist eine Stadt am Meer, Saisonstadt, und der Sommer kommt erst noch. Wismar ist unter sich. Am 31.01.1921 gründet sich in der Berliner Kurfürstenstraße die Prana Film GmbH. Ihr erstes Projekt, der Großfilm Nosferatu. Adaption des 1897 erschienenen Romans Dracula von Bram Stoker. Friedrich Wilhelm Plumpe, genannt Murnau, geht raus aus dem Studio, raus in die Natur, dreht an Originalschauplätzen. Das war neu, revolutionär, teuer, anstrengend. Das Drama der Wirklichkeit. Auf nach Wismar. Das Schiff mit Nosferatu ist im Anmarsch. Die Besatzung ist längst tot, an der Pest gestorben. Führerlos treibt das Schiff mit geblähten Segeln auf dem tosenden Meer. Nur Ratten und Nosferatu sind noch an Bord. Die Musik verkündet Unheil. In Wisborg schwebt zeitgleich Frau Hutter im weißen Nachthemd und offenem Haar auf Zehenspitzen zur Veranda. Fast wie im Ballett. Murnau gab beim Drehen den Schauspielern per Metronom einen Rhythmus vor. Das gab den Szenen spürbar Spannung und Strenge. Frau Hutter hebt an der Brüstung traumwandlerisch die Arme zum Horizont und weissagt mit entrücktem Blick, Schrifttafel:
Ich muss zu ihm. Er kommt.
Der Zuschauer weiß nicht genau, wen Frau Hutter meint. Ihren Mann oder den Geist? Die Ambivalenz ist beabsichtigt. Auch Knock, der Häusermakler, inzwischen wegen Unzurechnungsfähigkeit in der Zelle, wird unruhig und starrt aus seinem vergitterten Fenster.
Schnitt.
Das Hafenbecken von Wisborg. Das Wasser liegt still, spiegelt den verhangenen Himmel. Die Bildmitte wird von der Uferzeile der Stadt geteilt. Dreistöckige Bürgerhäuser, schmale Giebel, Speicher. Ein paar Fischerboote. Heile Welt. Zeitlos, beklemmend schön. Kein Mensch, Totenruhe. Die Silhouette wird überragt von der Marienkirche, übermächtig. Von rechts im Vordergrund, bedrohlich nah, gleitet in voller Takelage langsam der unheimliche Segler ins Bild. Sehr langsam. Schiebt sich wie von Geisterhand vor das Bild der Stadt.
Drehbuch Seite 178, Bild 165. Im Haus der Hutters. Schlafzimmer, Nacht.
Rückenansicht. Frau Hutter steht ahnungsvoll im weißen Nachthemd am weit geöffneten Fenster. Das Treppenhaus. Nur angedeutet durch den Schatten eines Treppengeländers auf der grauen Wand. Oben rechts im Bild die Tür. Der riesige Schatten eines Monsters gleitet von links ins Bild. Nosferatu. Wie zum Sprung gekrümmt, der eingezogene Schädel ragt aus dem aufgestellten Mantelkragen. Riesige, krumme Krallenhände gieren nach dem nächsten Opfer. Nichts als Nosferatus Schatten gleitet immer größer werdend nach oben zur Tür. Expressionistisch radikal, kantig, überzeichnet. Eine Kunstrevolution leitete am Anfang des 20. Jahrhunderts die Moderne ein. Ihr Einfluss wirkt bis heute. Der Vampir von Wisborg ist ein bewegtes Bild des Expressionismus. Nosferatu ist Film. Stummfilm. Der moderne Geist von Wismar spricht.
Naja, der Mecklenburger ist ja im Allgemeinen ruhiger. Und die hier zugezogen sind, die werden ruhiger. Ja, also hier in Wismar-Umgebung, wir machen nicht viele Worte. Ne?
Karl Zielsdorf, Jahrgang 1926. Hier geboren und immer hier, wenn nicht Krieg war.
Karl ist wie Wismar. Und Wismar wie Karl Zielsdorf. Freundlich, unaufgeregt, bescheiden.
Ruhig und verträumt, kann man sagen. Ne?
Sohn einfacher Leute, wollte nie aufs Meer. Schätzt das sichere Ufer.
Wismar 1934.
Also für uns Jugendliche war hier bei der nichts damals. Also Langeweile habe ich nie gehabt. Unsere Eltern sind im Sommer mit uns um 6 von der Stadt zu Fuß hier unten links nach Seebad-Wendorf. Dann haben wir dort gebadet, also um 7 waren wir da. Um 11 sind wir dann mit dem Schiff zurückgefahren und das war unser Sonntagvormittag. Ne?
Sonntag um 6 zu Fuß zum Baden. Und einmal in der Woche Fleisch.
Eintöpfe und so weiter, ne? Stark mit Fleisch behaftet war es nicht, ne, ne. Das ging dann eher mehr zu diesen billigeren Sachen, also Ohren, Schweineschwanz, Haxen und so weiter, ne? Und das war auch meines Vaters Fall, da kratzte sie ja die Haxen alle mit dem Messer aus nach dem Essen, ne? Fisch gab's ja. Also mindestens einmal in der Woche, wenn nicht zwei, ne?
1926 geboren, 4 Jahre nach Nosferatu. Als Schriftstellerin Ricarda Huch hier war und noch mehr Weiber die Irdischen in die tote Stadt lockten, nach Wismar. Wie fühlte sich das an? Wie sah es aus damals, als Karl zum Beispiel abends nochmal los musste zum Schuster?
Im Herbst und Winter hin war es dunkel, richtig. Und wenn Sie das vorstellen, wenn Sie jetzt in den Hausflur kamen, da war erstmal dunkel. Die Lampe hing weiter hinten, weil dort die Treppe hochging. Dann ging man links in seine Schusterstube und da brannte auch bloß eine kleine Funzel, denn er kriegte ja sein Licht durch einen Glaskugel und dann direkt auf seinen Schoß. Das war ja nur ein dicker Strahl, ne? Mehr war nicht an Licht dort drin. Und wenn man dann hochging und oben in den Wohnräumen war ich, da brannte eine Petroleumlampe. Wer das Geld nicht hatte, um Gas zu verlegen, der hat Petroleum gehabt, ne? Auch jetzt die Fischerei, wo die so viel Unannehmlichkeiten haben, die Fischer. Wir hatten mal über 20 Fischerboote nach der Wende und jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, sind nur noch 3 Fischer. Die nehmen es zwar nicht hin, wie das ist, sie machen das Beste draus, ja, aber es sind keine Menschen, die sich da nun groß erregen oder was. Jeder nach seiner Art, ne? Also ein Fischer, der könnte dann eventuell zur See noch fahren, aber es gibt ja keine Reedereien, wo diese Leute dorthin könnten, ne?
Das ewige Gespenst. Arbeitslosigkeit. 25% sagen die einen, 30% die anderen.
Letzter Akt. Schlafzimmer. Frau Hutter. Nacht.
Frau Hutter entsetzt am Fenster. Fasziniert? Schaut zur Tür. Nosferatu ist im Raum. Sie greift sich ans Herz. Taumelt aufs Bett. Nosferatus Handschatten legt sich auf ihr weißes Nachthemd. Langsam. Sie schaut gespannt, wie der Schatten auf ihrem Busen innehält und zugreift. Frau Hutter stirbt.
Wismar, Büchereck Pusch. Bücher aus der alten, Weine aus der neuen Welt.
Ich könnte gar nicht anders leben. Ich könnte in Lübeck könnte ich noch leben. Aber in Wismar, mit unserer Altstadt, und das kennen Sie, und das hat sich seit meiner Geburt nicht geändert. Ne?
In Wismar gibt es Straßen, die Fuchsgang und Igelstieg heißen. Oder Hasenwinkel, Biberbau, Pfauenwiese. Und wer die Johannes-R.-Becher-Straße, die Friedrich-Wolf-, Willy-Bredel- und Erich-Weinert-Straße abläuft, weiß spätestens jetzt, dass er sich im Osten der Republik befindet. Unauslöschbar. Solche und ähnliche Themen füllen den alten Verkaufsraum von Büchereck Pusch in der Dankwartstraße. Herr Krämer hatte ihn von seinem Großvater geerbt und über die DDR gerettet. Liest und trinkt gern. Der Laden ist sein Leben, abschließen wie sterben. Jetzt lädt er ab und zu alte Kunden ein, die schon damals, Sie wissen schon, bei ihm ein- und ausgingen, die unterm Ladentisch bedient wurden, den Freud, den Ben, Heiner Müller oder Volker Braun zugesteckt bekamen.
Die Abwanderungen sind natürlich enorm. Und wir haben ja auch von der Werft einen richtigen Einschnitt gehabt von 6.000 auf jetzt auf 750 Leute, glaube ich. Ne? Und vom Seehafen, der Uli hat mal am Seehafen gearbeitet, da waren 2.000 Leute. Da sind es jetzt noch 120 oder sowas.
Reich bin ich nicht geworden, aber so eine warme Bude, verstehst du? Und Fröhlichkeit im Herzen behalten.
Das war hier schon Grenzgebiet und demzufolge war es natürlich auch so, dass du am Strand beobachtet wurdest.
Eine Hafenstadt wie Wismar hat uns wahrscheinlich den gedanklichen Vorsprung gebracht, dass wir in jungen Jahren schon eine Fahne gesehen haben in einem Hafen, die wir nicht kannten.
Und das Fallrepp runter und davor stand ein Polizist.
Diese verbotene Geschichte, dass das Schiff ja nicht von der Nähe gesehen werden durfte. Und wenn es sowas gibt, was macht der Mensch? Er ist so neugierig.
Diese Neugier, die fremden Fahnen am Mast, der verdammte Horizont. Da hinterm Dunst liegt es, das gelobte Irgendwas. Die Erfüllung, die Weite. Nosferatu erhebt sich vom Bett. Frau Hutter ist tot. Der Vampir sieht das Morgengrauen, greift sich machtvoll an die Brust, geht ins Hohlkreuz, reckt den freien Arm zum Himmel und ist weg. Ein Häufchen Asche dampft am Boden. Schrifttafel.
Und das Wunder sei der Wahrheit noch bezeugt. Zur selben Stunde hörte das große Sterben auf. Und wie vor den siegreichen Strahlen der lebendigen Sonne war der Schatten des toten Vogels verweht.
Seit Murnau sterben alle Vampire dieser Welt bei Sonnenaufgang.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Hans-Otto Reinsch. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2012. SWR 2 Nachrichten.
Uhr. In den vergangenen Jahren hat die Nacht- und Wochenendarbeit in Deutschland zugenommen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ausgerechnet. Demnach hat im vergangenen Jahr knapp ein Viertel der Beschäftigten samstags gearbeitet. 15 Jahre zuvor war es nur rund ein Fünftel. Der Anteil der Menschen, die nachts arbeiten, stieg in der Zeit von knapp 7 auf 9,5%. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Viel Sonne, zwischen Saar, Eifel und Westerwald ziehen einige Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 35 Grad. 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Über das Absagen von Inge Braun.
Sie haben sich im richtigen Unternehmen beworben, leider jedoch im falschen Moment.
Aufgrund der besonderen Verantwortung gegenüber unseren derzeitigen Beschäftigten haben wir uns dazu entschlossen, die Stelle intern zu vergeben.
Personalerinnen zu finden, die bereit sind, offen über ihr Absage- und Bewerbungsmanagement zu sprechen, scheint nahezu unmöglich zu sein. Auch absagegeplagte Stellenbewerberinnen wollen sich nur ungern vor dem Mikrofon äußern. Gisela F. zum Beispiel. Sie war vor ihrer Arbeitslosigkeit viele Jahre in Bremen als Druckvorlagenherstellerin und Mediengestalterin tätig und will nur noch eins: endlich mit über 50 den Bewerbungsmarathon beenden.
Wenn dann die Absage kommt, dann passiert eben genau das, dass es einen trifft, dass man, ne, im Vorfeld ist man aufgeregt, ist man sozusagen mit beschäftigt, kann irgendwie nicht richtig abschalten und im Nachhinein ist man enttäuscht und braucht erstmal wieder auch 2 Tage, bis man wieder umschaltet und sagt, okay, wieder von vorne los. Das sammelt, das bündelt diese ganzen, die Energien, die man hat, die bündelt es in einer negativen Art und Weise. Das sind ja immer Vor- und Nachläufe.
In der Regel habe ich meine Absagen nach 2 Tagen. Mein Bekannter und ich, wir haben dann schon so Meisterschaften ausgeschrieben, wer den Rekord bricht in der Schnelligkeit der Absage. Den konnte ich bis jetzt nicht brechen, eigentlich Gott sei Dank. Also er hat schon nach 1 Stunde und ein paar Minuten die Absage bekommen. Ich denke mal, so 200 bis 300 Bewerbungen dürften das in meinem Leben bereits sein.
Beworben hat er sich bei Unternehmensberatungen, Personalvermittlungen, Zeitarbeitsfirmen.
Ich suche also im Personalwesen überhaupt eine Tätigkeit. Das heißt, ich bewerbe mich sogar auf Praktikumsplätze, sogar auf unvergütete, um Berufserfahrung zu sammeln. Das geht von Praktikumsplätzen über Sachbearbeitung im Personalwesen bis hin hoffentlich irgendwann mal dann als Personalreferent.
Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen,
dass wir uns nach sorgfältiger Prüfung aller qualifizierten Bewerbungen, zu denen auch Ihre gehört.
Er hat sich bei Autokonzernen beworben, bei Energie- und Stromkonzernen, Pharmaunternehmen, Versandhäusern, Verlagen.
Für einen Ihrer Mitbewerber entschieden haben.
Also ich spreche jetzt ausschließlich für den Bereich Praktika und Abschlussarbeiten hier bei Gruner und Jahr. Und wir haben im Jahr 2009, also wenn ich von wir spreche, spreche ich von mir und meiner Praktikantin, dann haben wir 5.500 Bewerbungen, die wir managen müssen. Also 5.500 Bewerbungseingänge, die in irgendeiner Weise jemand anschauen muss und entscheiden muss, was passiert mit dieser Bewerbung. Das ist in der Tat so. Also auch bei mir hat mittlerweile ein Bewerber nur noch 2 Minuten maximal Zeit, mich davon zu überzeugen, dass ich ihn weiterleite.
Nachdem wir Ihren Wunsch eingehend geprüft und mit den in Frage kommenden Abteilungen besprochen haben, müssen wir Ihnen heute leider mitteilen, dass wir Ihnen keinen Praktikumsplatz anbieten können.
Also da, wo ich merke, da hat sich jemand richtig viel Mühe einfach gemacht, da tut es mir schon leid, aber wir haben einfach viel mehr Bewerbungen, als wir Plätze anbieten können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen aufgrund der Vielzahl der eingehenden Bewerbungen keine Angaben zu Absagegründen machen können.
Für Ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Silke Ennen, Gruner und Jahr AG und KKG.
Wir können leider keine individualisierten Absagen mehr versenden. In Zeiten des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sind die Unternehmen ja schon dran gehalten, die allgemein zu halten.
Niemand darf nach dem im Jahr 2006 eingeführten AGG, dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wegen seines Alters, seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner sexuellen Identität, seiner Religion oder Weltanschauung oder einer Behinderung benachteiligt werden.
Also wir haben schon unterschiedliche Absageschreiben angepasst an den Fortschritt im Auswahlprozess. Also es kriegt jemand zum Beispiel ein anderes Absageschreiben, wenn jemand das Assessment Center absolviert hat, als wenn das jemand nach dem Telefoninterview eine Absage hält.
Sonja Ostermann.
Im Bereich des Personalreferenten ist es so, dass ein akademischer Abschluss vorausgesetzt wird. Und wir haben aber, es gibt ja auch den Bereich des Personalsachbearbeiters, des Entgeltsachbearbeiters, sage ich jetzt mal eine Ebene darunter. Und da ist es bei uns bei der Deutschen Bahn so, dass wir jedes Jahr 2000 Auszubildende haben und gut 90% unserer auslernenden Azubis ein Übernahmeangebot jedes Jahr machen. Und da ist es klassischerweise so, dass Positionen im Bereich Personalsachbearbeitung dann natürlich durch interne Mitarbeiter, die gerade bei uns die Ausbildung gemacht haben, besetzt werden.
Fast ein Drittel aller Neueinstellungen kam im Jahr 2008 über eigene Mitarbeiter und persönliche Kontakte zustande. So die letzte Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Bei rund jeder vierten Neueinstellung fanden die Arbeitgeber einen passenden Bewerber durch Zeitungsinserate.
Und es schafft so viel Bauchschmerzen. Jahrelang Bewerbungen schreiben und du weißt ganz genau, es ist dieser eine Freund, es ist dieser eine Bekannte, der dir den Job vielleicht bringt. Es ist nicht die Bewerbung.
Bitte sehen Sie diese Absage nicht als persönlichen Misserfolg.
Für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns.
Es geht da nicht um Qualifikation oder um Können oder so. Es ist einfach ein Markt, da sind, weiß ich, auf 10 Stellen gibt es für 3 Leute vielleicht noch was. Und die restlichen 7, die können so gut sein, wie sie wollen, die kriegen keine Arbeit.
Ich kann mich gut in die Lage der Bewerber hineinversetzen. Ich habe mein Studium auch beendet, habe mich auch für den Personalbereich beworben und habe monatelang auch nur Absagen erhalten und insgesamt ja gut 70 Bewerbungen geschrieben und habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben, sondern ich wusste einfach, da wird die richtige Stelle kommen. Und ich habe mir dann einfach gesagt, da, wo ich die Absage erhalten habe, das wäre gar nicht die Stelle geworden, wo ich glücklich werden würde. Und habe mir so Mut gemacht. Und dieses Gefühl hat mir dann die Stärke gegeben, nicht aufzugeben, sondern sich einfach weiter zu bewerben.
Übrigens, haben Sie auch schon einmal daran gedacht, den Spieß umzudrehen? Wie der Satiriker Jürgen Sprenzinger, der Absagen auf unverlangte Stellenangebote an Unternehmen verschickte?
Sehr geehrte Damen und Herren, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Stellenanzeige nicht berücksichtigen konnte. Ich bitte Sie, darin kein persönliches Werturteil Ihres Unternehmens zu sehen, sondern allein die Entscheidung eines sachbezogenen Auswahlvorgangs. Ich bedauere Ihnen leider, keine Bewerbung zukommen lassen zu können und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
Das war die Wiederholung einer Produktion aus dem Jahr 2010.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 389. Gladbeck liegt nördlich von Essen im Ruhrgebiet. Die Stadt hat 75.000 Einwohner, ist also keine Großstadt, aber auch keine Kleinstadt, kann einem jedoch wie eine Kleinstadt vorkommen. Dass es da ein Hochhaus gibt, stört viele, obwohl das kein besonders hohes Haus ist. Es hat nur 10 Etagen, nämlich über dem Erdgeschoss noch 9 Stockwerke. Dieses Hochhaus hat aber nicht nur deshalb einen schlechten Ruf, weil es viel höher ist als die anderen Häuser in dieser Stadt, sondern vor allem deshalb, weil es gebaut wurde, um dort Menschen unterzubringen, die für die Miete für ihre Wohnung nicht viel ausgeben können. Bei der Adresse Steinstraße 72 denkt man in Gladbeck gleich an Asoziale, Drogensüchtige und Alkoholiker. Auch der Hausmeister wohnt da nicht, sondern in einem Einfamilienhaus. Das steht neben dem Hochhaus Wand an Wand mit anderen Einfamilienhäusern in einer Reihe. Er hat diese Hausmeisterstelle 2001 übernommen. Da sah es ziemlich schmutzig aus, aber er hat gedacht, er braucht da ja nicht alles selber zu machen, sondern wenn mal etwas kaputt ist, ruft er einfach eine Firma an, die das dann repariert. Aber dann hat er sich gefragt, wie man mit den Leuten, die da wohnen, am besten umgeht und hat sich gesagt, dass es gar nicht gut wäre, wenn jemand etwas von ihm will, einfach zu sagen, dass das nicht seine Aufgabe ist oder dass er schon Feierabend hat. Deshalb tut er nun so viel für die Bewohner, dass er von der Verwaltung schon mal gesagt bekommen hat, das und das brauche er nicht zu machen. Und wenn er das von sich aus machen wolle, sei das seine Sache. Zu Anfang waren da sogar Leute, die den Müll aus dem Fenster geworfen haben. Und wenn er da mit dem Rasenmäher vorbeigekommen ist, hatte er immer Angst, er könnte von dem Müll mal etwas auf den Kopf bekommen. Aber inzwischen regt er sich nicht mehr auf und kommt mit allen ganz gut aus. Die Architektur des Hauses ist ziemlich einfach. Der Architekt hat einfach zwei Betonkästen im rechten Winkel aneinandergestellt. Da, wo die beiden Rechtecke zusammenstoßen, ist das Treppenhaus und von da gehen Laubengänge zu den Wohnungen. Die Einzimmerwohnungen sind 37 bis 40 Quadratmeter groß. Das sind aber keine Einraumwohnungen, denn auch bei den Einzimmerwohnungen gehört zu dem Zimmer auch noch eine kleine Küche, ein Flur und ein Badezimmer mit Toilette. Für Ehepaare gibt es 2,5 Zimmerwohnungen, die 60 bis 67 Quadratmeter groß sind, und für Ehepaare mit Kindern 3,5 Zimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von 60 bis 67 Quadratmetern. Dadurch, dass die Laubengänge einen rechten Winkel bilden, hat man von jeder Wohnungstür aus den Blick auf die 10 Laubengänge gegenüber und sieht da die Leute weggehen oder zu ihrer Wohnung gehen. Das erleichtert die Kontaktaufnahme. Und wer einen Hund hat, trifft, wenn er morgens und abends mit seinem Hund spazieren geht, Leute mit anderen Hunden, nicht nur aus diesem Haus, sondern auch aus den Reihenhäusern da in der Nähe. Während ein 67 Jahre alter Mann, der schon mal zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist und davon 4,5 Jahre abgesessen hat, mit vollem Namen erscheint, wird von Herrn Wiethold in der Sendung nur deren Vorname genannt. Seinen Familiennamen erfährt man erst am Ende der Sendung. Er hat die Wohnung Nummer 123 im 7. Stock. Da fühlt er sich aber nicht wohl und will wieder ausziehen. Er will da weg und vielleicht gelingt ihm das, denn nun ist er nicht mehr arbeitslos. Er hat sich bei 150 Firmen in einer Entfernung von bis zu 60 Kilometern beworben und von einer hat er als Reaktion auf seine Bewerbung einen Anruf bekommen. Er ist gelernter Bergmechaniker, aber Bergleute werden im Ruhrgebiet nicht mehr gebraucht. Nach seinem Wehrdienst ist er noch 4 Jahre als Berufssoldat bei der Bundeswehr geblieben. Als er nach 10 Jahren aus Spanien zurückgekommen ist, hat er, weil es keine andere Arbeit für ihn gab, Lastwagen gefahren und dann auch Bagger und Autokräne. Die große Firma, für die er gearbeitet hat, hatte aber immer seltener Arbeit für ihn und schließlich war er arbeitslos. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 389. Danke,